Ja, danke und herzlich willkommen zu einem besonderen Bericht aus Berlin, hier von den Studios in Berlin-Adlershof, wo in gut 2 Stunden Annalena Baerbock, Olaf Scholz und Armin Laschet zu ihrem zweiten Triell antreten. Genau 14 Tage vor der Wahl könnte das eine entscheidende Weichenstellung sein. Die Unterstützerteams der drei sind bereits eingetroffen. Sie sehen es hinter mir. Später werden sie hier versuchen, ihren Kandidaten, ihre Kandidatin besonders gut aussehen zu lassen. Spin-Doktoren nennen das die Amis. Was steht heute Abend auf dem Spiel? Was müssen die drei, die ins Kanzleramt wollen, heute Abend unbedingt schaffen und was unbedingt vermeiden, fragt Christian Fett.
Es sind noch 2 Wochen. Wahlkampf auf der Zielgeraden. Der Tag der Entscheidung ist nah. Vorher noch einmal gemeinsamer Auftritt vor einem Millionenpublikum. Eine Bühne zum Überzeugen, Streiten, Angreifen und vielleicht Boden gut machen. Es könnten entscheidende 95 Minuten werden. Für die drei sieht er ganz unterschiedliche Herausforderungen. Julius Vandela, Kampagnen- und Strategieberater, blickt für uns auf das Triell. Laschet, zuletzt kämpferischer, die Wende jedoch bleibt bisher aus.
Armin Laschet ist hinten in den Umfragen. Er muss natürlich auf Angriff spielen und auch Olaf Scholz treiben. Gleichzeitig darf er auch nicht zu politisch werden, nicht zu hart attackieren, weil das auch einfach was ist, was Fernsehzuschauerinnen und Zuschauer auch abturnt und sie womöglich auch eben von Armin Laschet wegtreibt.
Scholz muss mit Angriffen rechnen, Ermittlungen beim Zoll, die Staatsanwaltschaft deshalb im Ministerium.
Die Aufgabe von Olaf Scholz an diesem Abend, in diesem Triell, ist einfach solide aufzutreten, keine Fehler zu machen und vor allem nicht die Chance einer großen Schlagzeile am nächsten Morgen eben auch zu liefern. Dementsprechend, wenn er die Attacken abwehren kann, wenn er einfach nur solide durchnavigiert, ich glaube, dann wird das nicht die große Comeback-Story geben. Es wird nicht wieder Armin Laschet hochgeschrieben und er kann einfach so die letzten 2 Wochen auch ausspielen.
Baerbock sagt, der Berater müsse sich entscheiden, Risiko oder Nummer sicher.
Dementsprechend, glaube ich, muss sich überlegen, will ich hier wirklich die grüne Parteibasis, das wirklich grüne Kernklientel ansprechen oder nutze ich diese Gelegenheit, wo wirklich nochmal 5, vielleicht 6 oder 7 Millionen Leute nochmal auf diesen einen Abend schauen, um nochmal neue Themen aufzumachen und vielleicht mich auch nochmal deutlich attraktiver zu machen über die eigene Parteibasis hinaus.
Die Triellbühne ist bereitet. Wer wird sie am besten für sich nutzen?
Ja, und darum geht es heute, aber ganz schnell ist noch der ARD-Moderator dieses Triells zu uns gekommen, Oliver Köhr. Grüß dich,
hallo.
Oliver. Ihr habt euch vorgenommen, die drei Kandidatinnen aus der Komfortzone zu locken. Was genau habt ihr vor?
Naja, an ein paar großen Themen wird man nicht vorbeikommen, aber es wird sicherlich auch die eine oder andere Überraschung geben, thematisch. Und es wird sicherlich auch so sein, dass die unangenehmen Themen angesprochen werden. Da gibt's ja bei allen dreien durchaus das ein oder andere. Andere, worüber sie nicht so gerne sprechen, das wird sicherlich auch zum Zuge kommen. Und Markus Söder hat es beim CSU-Parteitag gesagt, das ist jetzt das entscheidende Wochenende, wenn man noch etwas drehen möchte. Und mindestens 2 der Anwesenden müssen ja etwas drehen, wenn sie in die Vorderhand kommen wollen. Und auch der Dritte, der im Augenblick vorne liegt, wird sich nicht zurücklehnen können und allzu siegessicher rüberkommen wollen. Also eigentlich alle Zutaten dafür, ein spannendes Triell mit hoffentlich viel Interaktion zwischen den drei Kandidatinnen und Kandidaten.
Oliver, wir freuen uns drauf. Herzlichen Dank. Um 20.15 Uhr ist es nämlich soweit und wir haben hier jetzt eine Art Vortriell mit Britta Hasselmann, der parlamentarischen Geschäftsführerin von Bündnis 90 Die Grünen, mit CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak und seinem Pendant von der SPD, Lars Klingbeil. Ihnen allen herzlich willkommen und
guten Abend.
Ladies first, Frau Hasselmann. Annalena Baerbock spielt auf Platz, nicht mehr auf Sieg. Was muss ihr heute unbedingt gelingen?
Sie wird als Kandidatin deutlich machen, dass sie die Einzige ist, die für Aufbruch steht und eine bessere Politik. Es ernst meint, mit dem sich um Menschen kümmern und die Priorität klar auf Klimaschutz hat.
Was darf ihr auf gar keinen Fall passieren?
Ich glaube, dass sie sehr viele Menschen ansprechen wird und deutlich machen wird, wir stehen für Inhalte und das wird sie unterstreichen. Und auf keinen Fall ist sie die Kandidatin für ein Weiter-so, sondern für Aufbruch.
Paul Ziemiak, die CSU, Markus Söder, hat die Latte hochgehängt, hat ja auch gerade Oliver Köhr gesagt. heute müsse die Trendumkehr gelingen. Ist das heute sozusagen das Endspiel für Armin Laschet?
Gestern war schon CSU-Parteitag und wer die Rede von Armin Laschet verfolgt hat, der hat gesehen, das war eine kämpferische, eine starke, eine auf Inhalte fokussierte Rede. Die CSU hat gestern gejubelt und alle, die es gesehen haben, können es nachvollziehen, denn es war ein starker, nach vorne gerichteter Auftritt. Und heute geht es darum, dass heute Inhalte eine Rolle spielen. Also wie kommen wir stark aus der Krise? Wie erhalten wir unseren Wohlstand? Wie sorgen wir dafür, dass Deutschland sicher bleibt? Wenn es um Inhalte geht, bin ich mir sicher, wird heute Armin Laschet am meisten überzeugen.
Ganz kurz nur, und wenn der Balken nicht hochgeht morgen?
Jetzt stehen wir vor dem Triell. Jetzt lassen Sie uns über die Inhalte sprechen. Wir wollen diese Wahl gewinnen, nicht Umfragen, sondern darum geht's. Wir wollen die Menschen überzeugen, nicht die Demoskopen.
Um Inhalte geht's ja auch gleich, aber Lars Klingbeil, im Sport muss die Mannschaft, die vorne liegt, ja nur nicht den Ball verlieren. Aber jetzt hat sich das vielleicht was geändert durch die Untersuchung im Ministerium, im Finanzministerium. Wird das, glauben Sie, die Dynamik heute Abend verändern?
Nein, es geht heute in der Tat darum, dass über Inhalte gesprochen wird. Welche Ideen haben eigentlich alle drei Kandidaten für die Frage bezahlbares Wohnen, für höhere Löhne, die die Menschen in diesem Land dringend brauchen? Es geht um die Frage, wie kriegen wir das Rentenniveau stabilisiert und eine sichere Rente für die nächsten Jahre organisiert? Und natürlich um das Megathema Klimaschutz. Also wie kann eigentlich alles das gelingen? Wir brauchen einen Kanzlerkandidaten, der das anpackt. Wir brauchen einen, der einen Plan hat. Und das ist Olaf Scholz. Und das wird er heute sehr deutlich machen.
Zwei kurze Fragen, bevor wir dann auf mit Stücken und Filmen auf die Inhalte kommen. Olaf Scholz hat aber indirekt unterstellt, die Justiz könnte politisch instrumentalisiert worden sein. Die CDU, Herr Laschet, will jetzt eine Entschuldigung. Wird es das heute Abend geben?
Ich wüsste nicht, wofür Olaf Scholz sich entschuldigen soll. Er hat deutlich gemacht, dass das Ministerium kooperiert. Er hat deutlich gemacht, dass sein Anruf auch genügt hätte. Das, was da jetzt an Vorwürfen im Raum steht gegen Beamte der FIU in Köln, das muss aufgeklärt werden, das ist völlig klar. Aber das hätte man noch anders haben können als mit dem, was wir erlebt haben die letzten Tage. Und dass jetzt versucht wird, da Überschriften zu konstruieren, Halbwahrheiten in den Raum zu stellen, das ist unanständig und das gehört sich nicht in diesen Wahlkampf.
Bleiben wir bei Entschuldigungen, Herr Ziemiak.
Entschuldigung, ich muss das noch einmal richtigstellen. Es gab die Unterstellung von Olaf Scholz, dass die Staatsanwälte nicht nach Recht und Gesetz vorgegangen sind, sondern politisch gehandelt haben. Solche Vorwürfe kenne ich eigentlich nur von populistischen Parteien. Und deswegen haben sich zu Recht die Behörden und auch die Justizministerin dagegen verwehrt.
Herr Ziemiak, aber kommen wir noch mal zu Entschuldigungen. Der CDU-Kanzlerkandidat Herr Laschet hat gesagt, die SPD, die Sozialdemokraten hätten auf der falschen Seite der Geschichte gestanden, hat nach einer Pause dann präzisiert bei der Wirtschafts- und Finanzpolitik. Deshalb sind Sozialdemokraten unglaublich empört. Wird es auch da eine Entschuldigung geben?
Ich wüsste nicht wofür, denn es war doch richtig, dass in den wesentlichen Entscheidungen beispielsweise der Wiedervereinigung, der Westbindung, des NATO-Doppelbeschlusses. Olaf Scholz hat ja dagegen protestiert. Die Union hat am Ende übrigens dann auch mit einem Kanzler Schmidt dafür gesorgt, dass wir diesen Kurs weiterfahren. Es stimmt zum Beispiel bei der Frage Einführung von Hartz IV. Da hat Olaf Scholz mitgewirkt. Das sollte man nicht unerwähnt lassen. Das stimmt. Da hat er seinen Beitrag geleistet. Aber in den wesentlichen Entscheidungen, was immer auch die Politik der Union.
Wir sehen, wir sind mitten im Wahlkampf. Zwei Generalsekretäre, die keine Entschuldigung im Moment angebracht sehen. Jetzt kommen wir zu den Inhalten. Und zwar als erstes zu einem der zentralen Themen dieser Wahl, dem Klimaschutz. Alle Parteien haben sich den zumindest verbal auf die Fahnen geschrieben. Aber wenn man sich die Programme genau ansieht, wie Juli Kurz das getan hat, klafft zwischen Anspruch und Wirklichkeit eine wirklich drastische Lücke.
Wir brauchen endlich eine Klimapolitik.
Jetzt den Übergang zur Klimaneutralität zu gestalten.
Dass wir den menschengemachten Klimawandel aufhalten können.
Große Worte, Klimaneutralität und das Bekenntnis von allen drei Kandidaten zur Einhaltung des Paris-Abkommens. Die Erderwärmung soll idealerweise auf 1,5 Grad begrenzt werden. Doch halten die Wahlprogramme, was die Kanzlerkandidaten versprechen? Lea Nasselhauf hat genau das für die Klimaschutzorganisation German Zero analysiert und hat, wie sie sagt, viel unkonkrete Lyrik vorgefunden.
Fast alle sagen, dass sie die erneuerbaren Energien ausbauen wollen, dass sie aber nicht sagen, wie sie gerade diesen großen Zuwachs an erneuerbaren Energien eigentlich erreichen wollen.
Auch der Kohleausstieg 2038, woran Union und SPD festhalten, sei schlichtweg zu spät. Nesselhauf hat die Klimaziele, also bis wann die Parteien klimaneutral werden wollen, und die Maßnahmen analysiert. Ihr Ergebnis, diese Grafik. Mit allen Wahlprogrammen, auch mit dem der Grünen, wird noch deutlich mehr CO2 ausgestoßen, als für das 1,5-Grad-Ziel, hier die blaue Linie, erlaubt wäre.
Die Parteien sagen alle, dass mit ihrem Wahlprogramm 1,5 Grad drin sind. Tatsächlich sind aber die Ziele in den Wahlprogrammen nicht ausreichend, um 1,5 Grad zu halten. Und die Maßnahmen, die sie angeben, sind noch nicht mal ausreichend, um diese von ihnen angegebenen Ziele einzuhalten.
Die Klimaneutralität womöglich zu spät. Die Maßnahmen meist zu unkonkret. Nur an großen Worten zur Klimakrise mangelt es nicht.
Frau Hasselmann, dass auch das grüne Wahlprogramm das 1,5-Grad-Ziel reißt, erstaunt vielleicht einige. Warum so unambitioniert? Sie müssen ja danach mit der Partei einer dieser beiden Herren koalieren. Und da hätten härtere Forderungen doch vielleicht gut getan, die man hinterher sowieso verwässern muss.
Wir haben mit Abstand das ambitionierteste Klimaschutzprogramm vor. Es geht jetzt um ganz konkrete Maßnahmen. Das sagen auch alle Untersuchungen, dass wir am nächsten dran sind, diesen 1,5-Grad-Pfad noch zu erreichen. Und wir sind halt in einer Situation, in der 16 Jahre CDU-CSU geführte Regierung, 12 Jahre davon große Koalition mit der SPD in der Verantwortung, einfach nicht geliefert hat in Sachen Klimaschutz. Und deshalb braucht es jetzt ein Sofortprogramm Klimaschutz. Ich habe mich am Freitag mit German Zero in Bielefeld getroffen. Wir waren uns sehr einig, dass sehr konkrete Maßnahmen jetzt nötig sind. Dazu gehört der Kohleausstieg 2030 und die 100% Erneuerbaren bis 2035. Das bedeutet Windenergieausbau, das bedeutet endlich mehr Solarenergie. Hier haben Sie vorletzte Woche im Deutschen Bundestag noch verhindert, dass wir da einen Gesetzentwurf auf den Weg bringen, überhaupt entscheiden darüber. Deshalb ambitionierten Klimaschutz und Priorität darauf gibt es nur mit Grün.
Jetzt gucke ich als erstes Sie an, Herr Klingbeil. Wenn die SPD den Kanzler stellen würde, was würden Sie ganz konkret in den ersten 100 Tagen tun, um ganz spürbar die Weichen Richtung Klimaschutz nachzuschärfen?
Also erstmal bin ich sehr stolz drauf, und das will ich hier nochmal betonen, dass es eine sozialdemokratische Umweltministerin war, die Paris verhandelt hat, und das haben wir abgeschlossen. Und deswegen ist es für uns ja auch Messlatte, die wir im Programm ganz klar benannt haben. Und das, was wir schaffen müssen, ist, dass wir eine ambitioniertes Klimaschutzziel in der nächsten Regierung bekommen. Was wir machen werden, ganz konkret, ist den Ausbaupfad der Erneuerbaren drastisch nach oben schrauben. Olaf Scholz hat deutlich gemacht, es wird sofort ein Gesetz geben, das festlegt, wie viel Strom brauchen wir. Dafür müssen Erneuerbare ausgebaut werden. Windräder müssen viel schneller gebaut werden, als das heute mit 6 Jahren der Fall ist. Wir wollen auf ein halbes Jahr runter. Wir brauchen die Photovoltaikpflicht und wir müssen endlich Stromleitung bauen, damit die Erneuerbaren transportiert werden können. Das sind 3 konkrete Maßnahmen, die wir sofort anpacken wollen.
Dieselbe Frage an Sie, Herr Ziemiak. Mit einem Kanzler Laschet in den ersten 100 Tagen ganz konkret, was wären die ersten Maßnahmen, die wichtigsten?
Es geht darum, dass wir möglichst schnell vorankommen mit der Frage erneuerbarer Energien. Und dazu brauchen wir eine Entfesselung des Planungs- und des Baurechts. Denn wir sehen gerade bei den Stromtrassen, auch übrigens an Verkehrswegen, dort, wo wir noch viel bauen können, an Autobahnen beispielsweise, gibt es zum Teil sehr langwierige Verfahren. Schauen Sie sich Offshore-Energie an. Dort sitzt die Behörde in Hamburg. Das Verfahren dauert bis zu 10 Jahren. Damit muss Schluss sein. Nur so kann es funktionieren. Man kann auch übrigens
den
Strombedarf...
Dann werden Sie den Abstand reduzieren zu den Windkrafträdern, weil sonst geht das ja gar nicht mit der Entfesselung.
Ja, wir fangen vielleicht am besten erst dort an, wo es die wenigsten Ängste und Sorgen gibt, nämlich zum Beispiel an Autobahnen, dort, wo niemand betroffen ist von diesen Bauten. Wir sollten nicht als erstes Wälder abforsten und dann die Windkraftanlagen direkt an Wohnhäuser stellen, sondern da gibt es genügend Flächen, da müssen wir ran. Übrigens, und wir wollen mit Innovation dieses Thema erneuerbare Energien vorantreiben, nicht mit Verboten, nicht mit Zwang, sondern mit Innovation. Wenn Sie beispielsweise sich anschauen, Solardächer auf den Wohnhäusern, wir werden es möglich machen in einer neuen Regierung, dass jeder es sich auch leisten kann. Ich will nur sagen, Herr Klingbeil hat jetzt gerade gesagt, man will per Gesetz den Strombedarf festlegen. Also das halte ich nun mal für ein politisches Wunschdenken. Das geht nicht. Das
hat was mit Wirtschaftswachstum zu tun. Altmaier hat ja bisher negiert, dass es überhaupt mehr Strom bedarf. Ich meine, ihr habt das jetzt eine ganze Legislatur blockiert, dass wir beim Thema Erneuerbare vorankommen, weil euer Wirtschaftsminister, das negiert er bisher.
Lassen Sie uns nach vorne gucken, das ist ja das Spannende. Ganz kurz, Frau Hasselmann, Sie haben den Kopf geschüttelt, als es hieß, entlang der Autobahn. Warum ist das kein Vorwurf?
Ja, weil Herr Ciemiak natürlich der Situation in Nordrhein-Westfalen ausweicht. Schwarz-Gelb hat eine rechtlichen Rahmen geschaffen für den Ausbau der Windenergie, wo keine Windenergie mehr entstehen wird.
Und 1000 Meter von jeder. 3 Häusern.
1000 Meter von 3 Gebäuden, das heißt ein Haus und 2 Schuppen. Das heißt, in Nordrhein-Westfalen findet kein Windenergieausbau mehr statt. Und deshalb habe ich den Kopf geschüttelt, weil er jetzt über irgendwelche Autobahnenstandorte redet. Das hat auch nichts mit Windbevorratungsstrategie zu tun. Man kann nicht politisch entscheiden, das kommt an die Autobahn. Das muss dahin, wo es am sinnvollsten ist. Aber den Kopf geschüttelt habe ich auch, weil die beiden jetzt so tun, als würde jetzt nach 16 Jahren und nach 12 Jahren plötzlich ab dem 27. Klimaschutz eine andere Priorität haben. 2038 Kohleausstieg, das wird von Ihren beiden Kanzlerkandidaten ständig bekräftigt. Jetzt, was ist denn damit?
Nordrhein-Westfalen mehr Windenergie geschaffen an Zubau als das grün geführte Baden-Württemberg. Das ist das Ergebnis, das sind die Fakten. Und außerdem, wir sind das einzige Land, das gleichzeitig aus Kohle und Atomstrom aussteigt. Und deswegen sage ich, wir haben 40% übrigens an CO2-Emissionen eingespart im Vergleich zu 1990. Wir haben die Ziele erreicht. Jetzt wird es noch mal schwerer, aber zu sagen, es ist nichts passiert, das entbehrt einfach jeder Fakten.
Wir merken, der Wahlkampf wird intensiver, auch hier in der Runde. Und nur noch abschließend dazu, Fakt ist aber auch, wenn Sie NRW erwähnen, dass die Windkrafträder ganz maßgeblich von der Vorgängerregierung angeschoben wurden, denn von Planung bis Bau eines Windrads sind ungefähr 5 Jahre. Also das kann nicht alles in diese Legislatur gekommen sein.
Nicht alles, ja, genauso wie die Abholzung des Hambacher Forstes damals beschlossen haben, haben Sie natürlich auch Windkrafträder genehmigt. Und Fakt ist, dass der Zubau in Nordrhein-Westfalen zu Wort
kommt. Und jetzt kommen wir auf das nächste Thema, weil wir uns hier nicht einig werden und es spannend bleibt und es wird mit Sicherheit gleich in dem Triell ja auch weitergehen. Kommen wir nämlich zu dem nächsten Thema, das ebenfalls Junge besonders krass belasten könnte, wie schon beim Klimaschutz. Und wieder findet man in den Programmen eher wolkige Ankündigungen als echte Antworten. So viel zur Generationsgerechtigkeit, denn Tom Schneider hat sich die Rentenversprechen angeguckt.
Sie stehen stets im Fokus der Politik, Rentnerinnen und Rentner. Klar, ihre Renten sind sicher, die der künftigen Rentner wahrscheinlich nicht. Doch im Wahlkampf dazu nur Oberflächliches.
Wenn man theoretisch nur Mindestlohn hat, sein ganzes Berufsleben lang, reicht das nicht für eine auskömmliche Rente.
Kein Anstieg des Renteneintrittsalters und ein stabiles Rentenniveau, das muss unsere Gesellschaft den Bürgern und Bürgern dieses Landes garantieren.
Deswegen ist die Zukunftssicherung der Rente eins der Zukunftsaufgaben und prioritären Aufgaben.
Keine klaren Konzepte liefern ihre Parteien. Von einer neuen Form der kapitalgedeckten Altersvorsorge spricht die Union. Keine Anhebung des Renteneintrittsalters will die SPD. Und höhere Steuerzuschüsse sind für die Grünen ein Ausweg. Angesichts der vielen neuen Rentner in den kommenden Jahren sind Experten besorgt.
Ich denke, dass die Politik sich hier vor ihrer eigentlichen Aufgabe drückt. Wir müssen die Rente solide finanzieren. Das ist möglich, aber wir müssen jetzt anfangen, an den notwendigen Stellschrauben zu drehen. Da gehören alle Stellschrauben zu. Wir müssen sowohl über die Lebensarbeitszeit diskutieren, als auch über das Rentenniveau, als auch über die Beitragssätze.
Zumal der Bundeshaushalt seit der Corona-Krise ein Schuldenproblem hat. Die Möglichkeiten jeder neuen Regierung eng begrenzt.
In dieser Situation unfinanzierbar,
dann werden Sie wieder Schulden machen.
Deswegen braucht die Schuldenbremse eine Erweiterung durch eine Investitionsregel.
Der Staat braucht Geld, sollte sich aber nicht zu sehr verschulden. Dass manche Parteien mehr oder weniger stark auch mit Steuersenkungen hantieren, monieren Wissenschaftler.
Weil man hier Menschen verspricht, keine Steuererhöhungen, sondern nur Steuersenkungen, vor allem für die Hochvermögenden und für die Top-Einkommensverdiener. Das ist aber nicht konsistent mit der Schuldenbremse. Und es passt auch nicht dazu, dass man gleichzeitig noch zusätzliche Investitionen in Klimaschutz, in digitale Transformation, in Bildung, Innovation verspricht.
Ein Spagat, den die neuen Mehrheiten im künftigen Bundestag werden ausfechten müssen.
Herr Klingbeil, wir haben es gerade gehört. Eigentlich sind sich alle Wissenschaftler einig, übrigens auch Berater aus dem Finanzministerium, dass kein Weg an einer längeren Lebensarbeitszeit vorbeigeht. Dennoch verspricht Olaf Scholz jetzt, dass sich nichts ändern soll. Hat er da Angst vor Wählern?
Nein, aber wir haben ein klares Konzept in der Rentenpolitik. Wir sagen, eine Erhöhung des Renteneintrittsalters wird es mit uns nicht geben. Andere Parteien schließen das ja nicht aus. Wir sagen, das Rentenniveau wird beim jetzigen Status gesichert. Auch das ist wichtig für die junge Generation, die weiß, woran sie ist. Und das, was wir in den Mittelpunkt stellen, ist die Stabilisierung der gesetzlichen Rente durch eine ordentliche Lohnpolitik. Wir wollen 12 Euro Mindestlohn. Das verbessert sofort die Situation von 10 Millionen Menschen. Wir wollen Tariflöhne stärken. Auch das wird dazu führen, dass die Menschen mehr in der Rente haben. Es geht dann noch um die betriebliche Säule. Es geht auch um die Frage, was folgt auf Riester. Auch da haben wir Ideen im Programm. Aber wichtig ist eine gute Lohnpolitik. Das sichert die Renten in diesem Land.
Herr Ziemiak, sind Sie da in dem Fall bei Herrn Ziemiak oder bei Herrn Klingbeil? Also leben im Moment nicht an die Lebensarbeitszeit, sondern lieber über andere Mechanismen die Rente stabil halten.
Ja, wir wissen ja schon seit vielen Jahren, dass die beste Rentenpolitik eine solide Wirtschaftspolitik ist. Gut bezahlte Jobs, darum geht es. Und wir müssen darüber sprechen, ja, deswegen brauchen wir Wirtschaftswachstum. Die Steuererhöhung, die jetzt die SPD vorschlägt, gerade jetzt nach dieser Krise, wird dazu führen, dass unsere Wirtschaft nicht wächst, sondern schrumpft. Wir haben in der letzten rot-grünen Regierung gesehen, wir hatten 5,2 Millionen Arbeitslose. Das wird dazu führen, dass Rentner am Ende wenig Geld haben. Wir brauchen also jetzt starke Jobs, gute Wirtschaftspolitik und langfristig müssen wir Vorsorge treffen. Und deswegen wollen wir eine Generationenrente einführen. Das heißt, einzahlen für jedes Kind, das in unserem Land geboren wird, damit wir dieses Geld anlegen, sichern und am Ende ein Grundstock da ist, dass man ein gutes Leben im Alter führt.
Aber den Mindestlohn lehnt ihr ab.
Nein, den Mindestlohn
natürlich
lehnt ihr nicht ab.
Den haben wir gemeinsam gemacht, dass in einer 12 Euro Mindestlohn für 10 Millionen Menschen, das wäre beste Rente.
Den haben wir gemeinsam in der Koalition beschlossen, die Einführung
des Mindestlohns. Das war eine große Koalition,
die es beschlossen hat. Wir haben dafür eine Mindestlohnkommission eingesetzt und die leistet eine gute Arbeit.
Es war interessant, den Schlagabtausch haben wir uns jetzt gegönnt, aber ich komme jetzt zu Ihnen. 60% des gesamten Bundeshaushalts könnten in Zukunft nur für Rente draufgehen bis 2050, wenn nicht gegengesteuert wird. Frau Hasselmann, was ist die Antwort der Grünen darauf? Das ist ein Riesenproblem und das wälzt extrem viel auf junge Menschen in diesem Land ab.
Ja, wir sehen die Problematik. Wir wissen aber gleichzeitig, dass wir vielen Menschen in sehr vielen Berufen keine Verlängerung der Lebensarbeitszeit zumuten können. Deshalb sprechen auch wir uns für das Renteneintrittsalter aus, es beizubehalten, so wie es jetzt ist. Und dass wir versuchen müssen und alles daran setzen, das Rentenniveau auf mindestens 48% zu sichern. Denn wir wissen, dass das Thema Altersarmut und nicht von der Rente leben zu können für immer mehr Menschen ein Riesenthema ist.
Frau Hasselmann, aber Sie wollen ja, die Grünen wollen neben eben auch Mindestlohn, da sind Sie durch Anhebung und positive Zuwanderung, aber auch den Kreis der Einzahler erhöhen. Da sollen ja auch Beamte mit rein und andere. Das ginge ja nur mit einer Bürgerversicherung und die ginge nur, Stand jetzt, mit Rot-Rot-Grün.
Wir machen ja ein grünes Programm und kein Koalitionsprogramm. Und deshalb in der Tat, wir versuchen über die Verbreiterung die Idee einer Bürgerversicherung andere einzubeziehen. Das sind die Beamten, das sind zum Beispiel auch die Abgeordneten. Damit verbreitern wir natürlich die Einnahmesituation, was sehr wichtig und notwendig wäre. Und wir wollen, dass der Bereich, der bisher Riester-Rente hieß, demnächst durch einen Bürgerfonds ersetzt wird, damit neben den Säulen, die wir bisher haben, ein Bürgerfonds auch noch eine Altersabsicherung für Menschen geben kann. Aber die Faktoren Arbeit und Wirtschaft nebendran sind natürlich total wichtig. Schaffen wir immer mehr prekäre Beschäftigung, sodass Menschen von ihrer Rente nicht leben können? Oder gehen wir auf 12 Euro Mindestlohn? Und in der Tat, dazu haben Sie sich bisher nicht verhalten.
Aber noch kurz an Sie, Herr Klingbeil. Eine boomende Wirtschaft ist ja unstrittig auch gut, dass eben später die
Menschen von ihrer Arbeit auch leben können. Was sagen Sie noch kurz zu dem Argument, dass mit Ihren Vorstellungen, SPD-Vorstellungen, gerade in einer Zeit nach Corona-Krise etc., die Wirtschaft vielleicht abgewürgt werden könnte?
Das, was wir mit unserem Zukunftsprogramm ja sehr deutlich machen, ist, dass wir in der Finanzpolitik 95% der Menschen entlasten werden durch Steuersenkung. Also die haben dann mehr in der Tasche, die können noch mehr ausgeben. Das ist gut für die Wirtschaft. Und das, was doch für die Unternehmen in diesem Land wichtig ist, ist, dass Zukunftsinvestitionen getätigt werden können. Zukunftsinvestitionen in Klimaschutz, in Digitalisierung, in Bildung, in Infrastruktur. Und das ZEW, ein seriöses Wirtschaftsinstitut in Deutschland, hat durchgerechnet, dass unser Programm seriös durchgerechnet ist, dass das alles durchdacht ist, was da ist, im Gegensatz übrigens zu dem, was die Union vorgelegt hat. Das ist schwarz auf weiß von einem unabhängigen Institut festgestellt worden.
Okay, so, jetzt sind wir am Ende unserer Sendung, haben eine Schlussrunde mit drei Fragen, mit wirklich bitte um ganz kurze Antworten, am besten ja oder nein. Frau Hasselmann, gehen Sie, die Grünen, nur in eine Koalition, die wirklich auch das 1,5-Grad-Ziel anvisiert?
Unsere Priorität ist Klimaschutz, sozial und gerecht. Und danach werden wir ausloten, mit wem wir zusammenarbeiten können.
Herr Klingbeil, garantieren Sie, garantiert die SPD, dass es beim Renteneintrittsalter 67 bleibt?
Wir haben sehr, sehr deutlich gemacht, dass es mit Olaf Scholz keine Erhöhung des Renteneintrittsalters geben wird.
Und Herr Ziemiak, können Sie uns versprechen, dass die Union in der kommenden Regierung auf keinen Fall neue Schulden macht?
Wir halten an der Schuldenbremse fest und unser Ziel ist der ausgeglichene Haushalt.
Das waren drei präzise, kurze Antworten zur Schlussrunde. Ich danke Ihnen herzlich, denn die politische Temperatur, das haben wir gemerkt, die steigt. Kein Wunder, in weniger als 2 Stunden werden Oliver Köhr und Maybrit Illner, die drei Kanzlerkandidaten, Kandidatinnen, in den Ring bitten. Und wir berichten und analysieren natürlich den ganzen Abend für Sie hier aus den Studios in Berlin-Adlershof im Nachbericht aus Berlin in wenigen Minuten auf den Social-Media-Kanälen der Tagesschau. Bleibt es spannend, da können Sie Ihre Fragen an Nico Siegel stellen, den obersten Wahlforscher von Infratest DIMAP. Und bei Anne Will gibt es dann auch schon die erste Blitzumfrage, wen die Deutschen heute Abend als Sieger sehen. Ihnen also allen einen weiterhin spannenden Abend.